Deutschlandfunk, Interview.
I can't breathe. Ich kann nicht atmen. Der Satz des Afroamerikaners George Floyd, gesprochen, während ein weißer Polizist dem auf dem Bauch liegenden Mann sein Knie minutenlang in den Nacken drückt. Gesprochen kurz vor dem Tod Floyds. Dieser Satz ist jetzt überall in den USA auf Plakaten zu lesen und es gibt keinen Frieden ohne Gerechtigkeit. Seit dem jüngsten Fall von Polizeigewalt gegen einen Schwarzen breiten sich die wütenden Proteste im ganzen Land aus, vielfach begleitet von Ausschreitungen und Gewalt. In mehr als einem Dutzend Bundesstaaten wurde die Nationalgarde mobilisiert und US-Präsident Trump droht jetzt, das Militär zu schicken. Ich konnte darüber vorhin mit Jim Ames sprechen, dem früheren Chefredakteur der Times-Picayune in New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana, also einem der Südstaaten der USA mit einer traditionell starken Community, schwarzen Community. Und mitgehört hat der SPD-Außenpolitiker und USA-Kenner Nils Ann, Staatsminister im Auswärtigen Amt. Schönen guten Morgen.
Ja, einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen auch.
Die USA und Deutschland sind seit Jahrzehnten enge Partner, auch wenn es mal knirscht im Gebälk. Was möchten Sie dem Präsidenten der Vereinigten Staaten in dieser zugespitzten Lage sagen?
Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt meine Aufgabe ist, dem amerikanischen Präsidenten hier etwas zu sagen, aber wir sind in der Tat eng miteinander verbunden. Und man kann schon große Sorge haben, wenn man diese Bilder sieht, diese Polarisierung dieses Landes. Das hat ja auch Auswirkungen auf das Ansehen der Vereinigten Staaten und damit auch auf unsere eigene Politik. Weil wenn Sie mir das erlauben, ich habe selber in den Vereinigten Staaten gelebt, in Washington D.C., in einem Viertel, das bei den schon angesprochenen Unruhen nach der Ermordung von Martin Luther King zerstört worden ist, weitestgehend zerstört worden ist. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis dort die eigentlichen Wiederaufbauarbeiten begonnen haben. Aber die eigentlichen Wunden, die der Rassismus hinterlassen hat, die prägen eben diese Gesellschaft bis heute. Und das sehen wir jetzt ja auch bei diesen Auseinandersetzungen. Aber wir sollten auch selbstkritisch auf unser eigenes Land blicken. Auch wir haben Probleme mit Rassismus. Und deswegen ist, glaube ich, ein erhobener Zeigefinger nicht die angemessene Geste.
Wenn Sie den US-Präsidenten jetzt nicht auffordern wollen, aufzuhören, Öl ins Feuer zu gießen, was ist dann die Idee? Gibt es irgendeine Form von Einfluss, die Deutschland oder Europa nehmen kann für eine Mäßigung?
Ja, wir haben ja nicht nur sozusagen formale diplomatische Beziehungen, sondern das prägt ja unsere deutsch-amerikanische Beziehung, dass wir zwischen den Parlamenten, die Gesellschaften, wir haben ökonomische Beziehungen. Ich glaube, es gibt sehr viel Gespräch, Dialog, gerade in diesen schwierigen, für Amerika ja so schwierigen Tagen. Und ich denke auch, dass wir auch trotz dieser dramatischen Bilder auch Vertrauen in die amerikanische Demokratie haben dürfen. Denn ich habe ja nicht nur Bilder von Gewalt aus den Vereinigten Staaten in den letzten Tagen gesehen, sondern auch sehr beeindruckende gemeinsame Demonstrationen, zum Teil eine Verbrüderung von Demonstrierenden und auf der einen Seite und Polizeibeamten auf der anderen Seite. Auch das sind eben die Vereinigten Staaten von Amerika.
Auch an Sie nochmal die Frage, was bedeutet es, dass der US-Präsident jetzt ankündigt, das US-Militär zu schicken?
Ja, schauen Sie, ich habe mir gestern natürlich diese Ansprache auch angesehen und das wird in den Vereinigten Staaten zu klären sein, ob das der richtige Weg ist und ob es auch eine legale Grundlage dafür gibt. Aber mir ist natürlich schon aufgefallen, dass Donald Trump im Grunde genommen zum Anliegen der Demonstranten überhaupt gar nichts gesagt hat. Ob das der richtige Weg ist, daran kann man schon Zweifel haben. Und ich glaube, dass ja Ihr Gesprächspartner eben vollkommen zu Recht darauf hingewiesen hat, dass andere Administrationen diese große Ungerechtigkeit, die Benachteiligung von schwarzen Amerikanern im Bildungssystem, im Justizsystem, in vielen anderen Bereichen zum Thema gemacht haben. Und insofern ist das schon eine bemerkenswerte Ansprache gewesen. Der Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Washington hat mir berichtet, dass die Demonstrationen, die während der Rede von Donald Trump stattgefunden haben, friedliche Demonstrationen waren und dass dann, um dem Präsidenten den Weg sozusagen freizumachen zu seinem kurzen Besuch zur St. John's Kirche gegenüber, dort sozusagen auch mit Polizeimitteln der Weg freigemacht worden ist. Und da darf man auch als Freund Zweifel haben, ob ob das die richtige Symbolik gewesen ist, um das Land wieder zusammenzuführen.
Jetzt hat sich auf dem politischen Parkett an diesem Wochenende ja noch ein ganz anderer Clash zugetragen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ein Fragezeichen daran gemacht, ob sie zu dem ursprünglich ja für Juni geplanten G7-Gipfel kommen wird, weil Donald Trump darauf Wert gelegt hat, den als Präsenzveranstaltung abzuhalten. Die Kanzlerin hat sinngemäß gesagt, das könne sie jetzt nicht zusagen, je nachdem, wie das Pandemiegeschehen ist. Warum können sich 7 Staats- und Regierungschefs nicht mit ausreichend Abstand treffen?
Ja, weil es ja nicht nur 7 Staats- und Regierungschefs sind. Das hätte man vielleicht sogar noch einigermaßen organisieren können. Aber sie müssen sich diesen Gipfel ja als eine enorm große Veranstaltung mit Hunderten, möglicherweise sogar Tausenden von Mitarbeitern, Sicherheitskräften, Pressevertreterinnen und Vertretern vorstellen. Und ich finde, es gibt sehr viele gute Gründe für die Entscheidung der Kanzlerin. Sie hat sich ja auch bedankt für die Einladung von Donald Trump, aber eben auf die aktuelle Corona-Situation hingewiesen. Das sind ja nun auch Personen, die einen Vorbildcharakter haben, die gleichzeitig ihre eigene Bevölkerung, auch die Deutsche, auffordern, sich an die Abstandsregeln zu halten. Und insofern habe ich sehr viel Verständnis dafür.
Und jetzt schlägt Donald Trump ein verändertes Format vor. Er will den Gipfel verschieben und dann noch Russland, Australien, Südkorea und Indien einladen. Ist das eine gute Idee?
Naja, es ist zumindest eine überraschende Idee. Der kanadische Premierminister Trudeau hat ja den Vorschlag, Russland einzuladen, wenn ich es richtig gelesen habe, auch schon zurückgewiesen. Schauen Sie, G7 ist ja eine informelle Vereinbarung, eine informelle Veranstaltung. Es hat doch immer wieder Gäste gegeben. Insofern ist natürlich auch unsere Haltung eine, die sagt, wir sind offen für Vorschläge von Donald Trump. Aber G7 ist eben in der Vergangenheit auch ein durchaus wichtiges Format gewesen, um die westlichen Demokratien in einer Situation, in der westliche Demokratien ja durchaus unter Druck geraten sind, auch zu koordinieren. Und ob der Vorschlag dafür die richtige Substanz hat, das werden wir jetzt noch diskutieren müssen. Es gab ja Gründe dafür, dass Russland nicht mehr eingeladen worden ist. Und an diesen Gründen hat sich ja im Grunde genommen nichts verändert.
Nils Ahn, SPD-Staatsminister im Auswärtigen Amt und heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk zum Interview zu Gast. Dankeschön dafür.
Danke Ihnen.